Wie ist die Lage?
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 Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado Altona Ottensen. Hier kennt man sich, hier hilft man einander, hier geht man gerne zur Arbeit. Aktuelle Jobangebote gibt es jetzt auf mercado.hamburg oder hamburgerjobs.de. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Paul Spätmann. Ahoi Paul.
Moin Lars, hi, schön dich zu hören.
Lieber Paul, du bist ein ehemaliger Kollege von mir bei der Guten-Leute-Fabrik und warst über Jahre beim N-Club sehr aktiv. Nach einem Ausflug in die Bierwelt stehst du kurz vor deinem Umzug in die Schweiz. Wie kannst du Hamburg bloß verlassen?
Das liegt natürlich so ein bisschen daran, ich als Lübecker habe immer ein bisschen die Berge vermisst in Hamburg und muss einfach jetzt gerade mal diesem inneren Drang nachgeben und mich ein bisschen in die Höhe begeben.
Also Lübecker, wenn jetzt einige verwirrt sind, du meinst jetzt keine Marzipanhügel?
Ich meine keine Marzipanhügel, aber tatsächlich das erste Gastgeschenk, was ich gekauft habe für meine neue Vermieterin, ist ein Kilo Marzipan vom besten Marzipanhersteller in Lübeck und das ist natürlich Mest.
So, um das mal richtig einzuordnen, du bist Lübecker, du hast hier lange in Hamburg gelebt, du bist ein totaler Fahrradfreak, also ich kenne niemanden, der so viel Fahrrad fährt wie du, also sogar noch mehr als ich. Jetzt gehst du nach Saletschina, das ist ein selbstverwaltetes Ferienzentrum im Oberengadin. Das werden ganz wenige Leute kennen und deswegen musst du uns ein bisschen davon erzählen. Das ist ja was Besonderes und es ist auch nichts Unbekanntes für dich, richtig?
Ganz genau. Also ich habe tatsächlich vor 12 Jahren dort oben schon mal gearbeitet und habe da meinen Wehrersatzdienst geleistet. Und Saletschina ist, wie gesagt, ein selbstverwaltetes Ferien- und Bildungszentrum. Vor gut 50 Jahren ist es entstanden und hatte immer so ein bisschen das Ziel, auch jedem Menschen dort oben die Möglichkeit zu ermöglichen, Urlaub zu machen. Das heißt, das Ganze hat einen großen sozialen Faktor auch mit drin. Die Gäste oder jeder Gast, der zu Besuch kommt, hat pro Tag eine Aufgabe zu tun, zu erledigen. Das heißt, es geht vom Spülen übers Putzen bis hin zum Kochen. Und gleichzeitig wird die Übernachtung nach Selbsteinschätzung bezahlt. Das heißt, wir fordern da von den Gästen keine Belege dafür dar, dass sie vielleicht Geringverdienerinnen sind oder ähnlich, sondern die Bezahlung für die Übernachtung ist nach Selbsteinschätzung. Wir haben einen Fonds, mit dem wir politische Seminare unterstützen, womit wir Familien unterstützen, dort oben im Urlaub zu machen. Und es steht natürlich so ein bisschen im Kontrast. Einige Leute werden das Oberengadin kennen als Nobelskiregion. St. Moritz ist nur knapp 20 Kilometer entfernt. Das heißt, ein klarer Gegenentwurf zu maximalem Luxus und hohen Übernachtungspreisen.
Also jetzt werden viele sagen, wieso unterhält sich denn jetzt mit dem Paul? Viele Leute verlassen ja mal Hamburg, aber du hast dir da schon einen sehr besonderen Ort ausgesucht, weil ich sag mal, ein selbstverwaltetes Ferienzentrum hört sich jetzt erstmal nicht nach Rio Club oder sonst was an, wo ganz viel Schirmchencocktails sind und du auch eine Menge Geld verdienst, sondern du verzichtest selber auch auf eine ganze Menge.
Ja, ich verzichte auf viel. Ich verzichte natürlich auf Hamburg als wirklich sehr lebenswerte Stadt und natürlich auch auf in gewisser Weise auch eine Heimatstadt. Ich habe jetzt 8 Jahre in Hamburg gelebt und viele schimpfen auf das Wetter. Ich habe mich damit immer ganz gut arrangieren können und habe aber natürlich auch so ein bisschen in der Perspektive, dass es jetzt einfach tolle neue Möglichkeiten gibt. Also es geht ein bisschen darum, auch nochmal den Mut zu haben, neue Dinge anzufangen, den Mut zu haben, einfach mal von der klassischen Karriereleiter vielleicht mal den kleinen Seitensprung, den kleinen Sidestep zu machen, um einfach mal zu gucken, was gibt es da noch so. Und dann eben habe ich gemerkt, dass die Berge da am stärksten rufen und es ergab sich jetzt einfach, dass tatsächlich dort oben mehrere Stellen frei wurden, sodass ich das Ganze auch mit einem Freund zusammen mache. Das heißt, Wir gehen zu zweit hoch und sind dann zu viert insgesamt in dem Betriebsleitungsteam von Salicina.
Da stehst du natürlich nicht alleine. Wir sind ja zwei unterschiedliche Generationen. Man sieht es jetzt, wenn man uns nebeneinander auf dem Foto sehen würde, sieht man das kaum, dass wir unterschiedlich alt sind. Aber ich sag mal, ich gehöre ja tatsächlich doch eher noch einer Generation an, die sagt, okay, in jungen Jahren jetzt versuchen, Karriere zu machen. Und ich habe das nicht gemacht, aber dann viele andere Häusle bauen, Familie gründen und so weiter. Was ist das denn? Wo findet bei dir, welche Kompassnadel zeigt da in die Richtung, dass du sagst, nee, ich mache das jetzt anders? Ist es tatsächlich so ein Generationsthema oder ist das bei dir schon immer so gewesen, dass du sehr freiheitsliebend warst und vielleicht auch gesagt hast, nee, ich mache das jetzt nicht wie die anderen?
Also ich war schon immer auch freiheitsliebend, das hat man vielleicht daran gemerkt, als ich bei dir gegangen bin und den Endclub dann in die nächsten guten Hände weitergegeben habe, bin ich gegangen, um auf eine Weltreise zu gehen. Und da habe ich in Hamburg damals auch alle Zelte abgebrochen. Für mich war immer wichtig, dann auch die Wohnungen aufzugeben, um eben nicht diesen gefühlten Ballast zu haben, sondern einfach dann auch erleben zu können. Und vielleicht ist das Ganze so ein bisschen dem getreu dem Motto, Zeitmillionär und nicht Geldmillionär zu werden. Also für mich stehen die Momente mit Freunden und die Erfahrung, jetzt eben die Erfahrung in den Bergen, ganz klar im Fokus. Und natürlich ist es gut zu sehen, wenn regelmäßig vernünftiges Geld aufs Konto kommt. Aber insbesondere solche Institutionen brauchen natürlich auch junge Leute, die solche Projekte voranbringen. Und da muss es dann auch Menschen geben, die den klassischen Karrierepfad vielleicht verlassen und da so ein bisschen dem Bauch und dem Herzen auch folgen.
Was hat das denn für eine Historie eigentlich? Das ist ja jetzt keine neue Erfindung, sondern selbst du warst ja vor 12 Jahren schon da, hast du erzählt. Wie historisch ist denn da diese Einrichtung? Es hört sich ja so ein bisschen hippiesk an, ne?
Also natürlich hört es sich ein bisschen hippiesk an. Das ist auch so ein bisschen aus der internationalen, extremeren Linken. Also ich möchte damit nicht linksextrem sagen, aber ich sag mal so, es sind schon viele linke Persönlichkeiten dort auch vor Ort gewesen, viele Leute, die sich mit der Zukunft von Gesellschaft auseinandergesetzt haben. Also ich möchte jetzt kein großartiges Name-Dropping betreiben, aber zumindest Max Frisch und Herbert Marcuse haben sich dort oben schon unterhalten, gestritten und über Gesellschaft philosophiert. Das heißt, es ist natürlich ein geschichtsträchtiger Ort vielleicht auch, der vor knapp 50 Jahren dort oben in einer alten Liegenschaft gegründet wurde und immer mit diesem Ziel, vielen Menschen dort oben auch diese Chance des Urlaubs und als Ort der Vernetzung zu agieren. Und diese Vernetzung, die habe ich die ganze Zeit immer, wenn ich dort oben war, gemerkt. Also man muss nicht als Familie dort anreisen, das geht als Einzelgast genauso. Und in der Regel kommt man mit vielen neuen, spannenden Kontakten nach Hause, die man so vielleicht gar nicht getroffen hätte und die den Urlaub immer wieder auch bereichern.
Mit wie vielen Gästen habt ihr dann so täglich zu tun?
Also das Haus hat insgesamt 56 Betten, die aufgeteilt sind in 2 bis 12 Bettzimmer. Es ist so, dass man es ist eben auch in den Bergen eine Hütte, eine klassische Berghütte. Das heißt, die Wanderer, sage ich mal so, sind es gewohnt, das Massenlager, das gibt es in dem Sinne nicht mehr, sondern es sind einfache Zimmer. Man könnte es vielleicht ein bisschen auch mit Jugendherberge vergleichen. Aber in der Regel sind wir ja nicht immer an der 100% Auslastung. Das heißt, die Gäste werden durch das Haus durchverteilt und dann hast du da zwischen, je nach Saison, sage ich mal, zwischen 15 bis an die 50 Gäste, die du zu koordinieren hast, denen du in dieser Selbstverwaltung dann Unterstützung gibst und mit denen da eben auch durch den Tag gehst.
Ist eine Toilette da schon Luxus und man muss sich irgendwie ein Loch graben oder und wie ist es mit fließendem Wasser? Also stelle ich mir das jetzt tatsächlich so urwüchsig vor oder ist es auch so?
Nein, also es ist natürlich so, dass es ganz klare Sanitäranlagen gibt. Es gibt bestes Bergquellwasser aus den Hähnen. Ich habe schon von Gästen gehört, die da mit einem großen Wassertank angekommen sind, um größere Mengen Wasser dann mitzunehmen, weil das Wasser zu Hause aus dem Hahn nicht schmeckt. Und es ist alles darauf eingerichtet, dass viele Menschen zusammen sein können. Es gibt eine sehr gut ausgestattete Bibliothek, mehrere Essräume, Seminarräume, mehrere Küchen, sodass eben das Haus ist dafür gemacht, viele Gäste auch zu bewirtschaften und mit ihnen gemeinsam da Zeit zu verbringen.
Du hast ja gesagt, es sind mehrere Stellen frei geworden. Was ist denn deine Aufgabe? Eher so Animateur für den Clubtanz oder tatsächlich eher so Herbergsvater?
Also der ursprüngliche Name der Stelle ist Hüttenwart oder Hüttenwartin. Da können wenig Hamburger und Hamburgerinnen drunter was verstehen. In den Alpen ist das schon eher so ein bisschen ein Begriff. Mittlerweile wird die Stelle Betriebsleitung beziehungsweise Betriebsleiterin genannt und das ist ganz vielfältig. Auf der einen Seite werde ich natürlich viel meiner Disziplin treu sein und viel dem Thema Kommunikation, Social Media und Co. widmen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein bisschen der Guest-Pamperer und schauen, dass sich die Gäste wohlfühlen, dass der Ablauf ganz normal stattfindet. Ich werde Zeit in der Waschküche verbringen, ich werde Zeit in der Küche, in der Speisekammer verbringen. Also es ist sehr, sehr vielfältig.
Also wenn du weiter ein bisschen Kommunikation machst, dann waren die Lehrjahre hier in der guten Leutefabrik ja nicht völlig für umsonst. Die Frage ist jetzt für mich natürlich, kann ich mich auch noch irgendwo bewerben? Ist da noch ein Job frei? Du hast ja vorhin gesagt, es sind mehrere Stellen frei. Oder vielleicht auch für Leute, die jünger sind und noch engagierter sind in bestimmten Bereichen. Ich kann ja nicht mal einen Nagel in die Wand kloppen.
Also wir haben glücklicherweise die drei offenen Stellen jetzt besetzt. Also wir gehen da als neues Team dran und sind aller voller Tatendrang. Aber wir haben immer die Möglichkeit, auch Freiwillige bei uns unterzubringen. Also so wie ich mit knapp 18 ein Jahr dort oben in den Bergen verbracht habe, wird es diese Möglichkeit voraussichtlich auch wieder geben in Form von etwas in Richtung freiwilliges soziales Jahr, freiwilliges ökologisches Jahr. Und gleichzeitig haben wir auch immer wieder Freiwillige, die für einen Monat ein bisschen im Stil von Work and Travel vorbeikommen und uns in der täglichen Arbeit dann unterstützen.
Wir sind schon bei der Top 3, unserem Abrunder sozusagen unseres Gesprächs. Das sind, ich würde gerne von dir wissen, die Lieblingsorte in Hamburg, die du am meisten vermissen wirst. Was ist denn Platz 3?
Platz 3 wird das alte Land sein. Das ist zwar nicht ganz Hamburg, aber mit dem alten Land, du hast vorhin schon gesagt, ich als Radsportler, da habe ich immer viel Kraft getankt und durch die Apfelplantagen zu fahren, vielleicht mal auf die Insel Lüe-Sand, da so ein bisschen, ein kleines bisschen Heimat, ein bisschen auch ja Ferien richtig zu genießen, das war immer toll, war immer ein Highlight auch.
Platz 2?
Platz 2 wird das Standard in der Großen Freiheit 90 beziehungsweise der Paul-Rosen-Straße, weil ich ja schon ein bisschen Italofin bin und dieses italienische Lebensgefühl, der Aperitivo, da habe ich viele gute Stunden, viele schöne Sonnenuntergänge verbracht und es war am Ende auch immer ein Steinwurf zu mir nach Hause.
Ja, und Platz 1?
Da gibt es eigentlich nur eine richtige Antwort und das ist natürlich das Millerntor und der magische FC. Ich habe schon mal geguckt, was es für Fußball im Oberengadin gibt. Es wird nicht so hochklassig gespielt wie bei uns und vor allem ist einfach das Millerntor, seine Fans, die Stimmung, die Gegengrade, das ist was mir wirklich, wirklich sehr am Herzen liegt und was ich sehr vermissen werde und wo ich regelmäßig wieder für nach Hamburg kommen werde.
Lieber Paul, ich wünsche dir eine sehr gute Zeit. Es ist ja fest damit zu rechnen, dass du nach Hamburg irgendwann zurückkommst, wenn dir die Bergluft dann doch zu dünn geworden ist. Insofern freuen wir uns dann auf ein Wiedersehen und kommen ja nicht umhin, dir dann auf Instagram zu folgen, um zu schauen, was du da in der Schweizer Bergwelt so treibst. In diesem Sinne sage ich ganz viel Erfolg und Vergnügen und Ahoi.
Vielen Dank für das Gespräch, Lars. Ich freue mich, wenn ihr mich besuchen kommt.
Jo, tschüss.
Danke, ciao.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.